So, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, bei euch in Netzschkau sein zu dürfen. Heute ist der dritte Advent und Advent bedeutet so viel wie Ankunft. Also das Wort Advent und erinnert uns daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Advent erinnert uns aber auch daran, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich weiß nicht, wie ihr die letzten Tage so gedanklich verbracht habt, was macht diese Advents- und Weihnachtszeit mit euch? Ist ja jedes Jahr irgendwie ähnlich und es stellt sich eine gewisse Stimmung ein. Ich erinnere mich, als ich noch Handwerker war, noch Zimmerer, war ja 20 Jahre ungefähr in meinem Leben Handwerker, Zimmerer, und da war es jedes Mal um diese Zeit Halligalli, Stress, und das muss noch fertig werden, das sollte noch fertig werden und der Bauer hat sich gemeldet und wann kommt ihr endlich und macht ihr das noch? Ja, und ich vermute mal, manche unter euch kennen das ganz ähnlich. Zum Jahresende spielt die Welt ein bisschen verrückt. Ich sehe da so zustimmendes Nicken auch. Ja, also ist im Osten genauso wie im Westen. Nun ja, man kann es auch anders erleben. Jetzt stellt man wieder einen Adventskranz auf, zündet ein Kerzchen an. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und alles dafür doch auch angetan, eine gewisse Romantik herzustellen, indem man die Wohnung entsprechend gestaltet. Keine Ahnung, wie du das so erlebst, jedes Jahr und dieses Jahr. Bei mir war es dieses Jahr so, dass ich dachte, na, Advent, Jesus kam, Jesus kommt wieder. Mit diesem Gedanken an die Wiederkunft von Jesus sind nicht nur erfreuliche und ermutigende Aspekte verbunden, sondern die Frage ist, was passiert eigentlich, bis Jesus kommt? Und wo stehen wir da in der Zeit- und Heilsgeschichte? Und was kommt auf uns noch zu? Nun erleben wir gerade, wie unser Land den Niedergang seiner Wirtschaft und vieler Dinge, die wir so gewohnt, genutzt und genossen haben, da erleben wir ein bisschen was davon, wohin die Reise genau geht und was da noch auf uns zukommt, wissen wir nicht wirklich, aber es liegt so ziemlich Sorge in der Luft, finde ich. Was kommt da alles noch auf uns zu? Dass wir kleinere Brötchen backen werden und vielleicht die Euros bewusster zählen müssen, wie wir die ausgeben. Nun denn, ich habe mir so dann gedacht, wie war das eigentlich damals, kurz vor der Geburt von Jesus? Wie ging es da den Leuten? Es war eine dunkle Zeit. Israel, das jüdische Volk, durch die römische Besatzungsmacht unter Druck. Nicht Freiheit war da das Tagesmotto, dass du machen konntest, was du gerade wolltest und dich entfalten konntest. Nein, die Römer haben dir das Leben ziemlich schwer gemacht. Und es gab Aufstände in der Vergangenheit, die blutig niedergeschlagen wurden. Also man muss sich ein bisschen reindenken in diese Situation und Zeit von damals, um auch nachempfinden zu können, wie bedrückt die ganze Lage war. Was kommt auf uns zu? Wie geht's weiter? Öffnet sich da irgendwo noch ein Fenster der Hoffnung? Und wird der Messias kommen? Wird der uns helfen? Wann wird er kommen? Das waren die Fragen. Wie geht's weiter und wie gehen wir mit diesen offenen Fragen um? Es waren schon Messiasse, sogenannte Messiasse erschienen, die sich als Messias ausgegeben haben. Einige Flops haben da die Israeliten, das jüdische Volk erlebt, auch in der nachfolgenden Zeit nach Jesus, nachdem er dann gekommen war. Jesus hat es gesagt, es werden immer wieder Leute auftreten, die sich als Heilbringer ausgeben, folgt ihnen nicht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie ging es eigentlich der Maria? Die Maria, die, so kann man sich in der Adventszeit ja erinnern, die Begegnung mit dem Engel hatte, der ihr dann 9 Monate vor der Geburt von Jesus offenbarte, dass sie Mutter werden soll. Und sie hat sich gefragt, wie soll das gehen? Hat den Engel auch gefragt, ich weiß doch von keinem Mann. Und er hatte gesagt, dass das ein Wunder Gottes sein würde. Ja, ist doch schön, oder? Aber die Leute, denen Maria das dann erklären sollte, als der Bauch dicker wurde, ja wie und wo ist dein Mann und wer ist der Vater dieses Kindes und so, das hat sie in ziemliches Nachdenken gebracht. Und diese Frage, wie soll das zugehen, ich weiß auch von keinem Mann, das liest sich so schnell und man erinnert sich irgendwie so in romantischer Fasson an diese Ereignisse, aber das war ziemlicher Hammer für die Maria. Und da bin ich gestern Abend noch kurz dran hängen geblieben. Im Lukas-Evangelium können wir das Kapitel 1 lesen, dass die Maria sagt, nachdem das Gespräch mit dem Engel war, am Ende dieses Gespräches sagt sie, Vers 38, Lukas 1, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und als dann Jesus frisch geboren in der Krippe lag, ein bisschen später, kamen ja die Hirten und denen waren auch wieder Engel erschienen auf dem Feld. Und sie berichteten im Stall von Bethlehem, was die Engel zu ihnen gesagt hatten. Und da liest man von Maria. Maria aber behielt, Vers 19, Kapitel 2, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Was bleibt bei uns hängen? Bei all dem, was wir an Informationen erhalten und auch solche, die Sorgen verursachen könnten. Maria behielt die Worte Gottes in ihrem Herzen. Sie behielt sie und sie bewegte sie. Sie ging also gedanklich damit um. Was hat mir jetzt Gott gesagt durch den Engel und auch über die Hirten jetzt? Sie musste darüber nachdenken. Das war ja total außergewöhnlich. Gottes Wort ist manchmal total außergewöhnlich und will uns ansprechen im Alltag und in den Fragen und Sorgen, die uns beschäftigen können. Das war für mich dieses Jahr an Advent so ein gedanklicher Aufhänger. Was hat die Leute damals beschäftigt? Was hat Maria beschäftigt? Sorgen und Fragen. Und auch wir haben heute Sorgen und fragen uns, wie geht es alles weiter mit unserem Land, mit unserem Volk. Und ich hoffe, es mir erlaubt, am dritten Advent mal so eine gedankliche Brücke zu schlagen. Ich wollte das Thema nämlich nennen, was tun, wenn die Sorgen kommen. Was tun, wenn die Sorgen kommen. Ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt, wie Maria damit umgegangen ist. Sie war nämlich Gottes Wort näher als ihren Sorgen, so will ich es einmal sagen. Sie hat darauf geachtet, dem, was Gottes Wort sagt, näher zu sein als den Dingen, die sie belasten wollten. Ungelöste, unbeantwortete Fragen, wie wird das alles gehen und wie werde ich das den Menschen erklären und so weiter und so fort. Es gibt ein altes Lied in unserem Liederbuch, das will ich gerade mal aufschlagen, das ist die Nummer 340. Das wird meistens bei Beerdigungen gesungen. Also keine Angst, es wird heute keine Beerdigungsstimmung sein. Ich finde nämlich, dieses Lied wird nicht zu Unrecht immer nur oder meistens nur an Beerdigungen gesungen. Aber was mich an diesem Lied anspricht, ist die Tatsache, die man zwischen den Zeilen lesen kann, dass die Julie Hausmann, die den Text gemacht hat, auch mit Sorgen und Fragen zu tun hatte ihres Lebens. Und wie ist sie damit umgegangen? Da möchte ich uns mal kurz hineinnehmen. Wir singen das Lied jetzt nicht, sondern wir lesen es mal. Das hilft ja auch, sich bewusst zu machen, was man ab und zu singt. Ja, habt ihr auch gedacht, was ihr gesungen habt vorhin? Und ganz allgemein kann man sich diese Frage stellen. Also sie dichtet und schreibt, so nimm, Herr, so nimm denn meine Hände, heißt im ursprünglichen Text, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. In deine Gnade hülle mein schwaches Herz und mach es endlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein schwaches Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich nehme an, die Julie Hausmann hatte auch offene Fragen, hatte Sorgen, die sie bedrängt haben. Und das war ihr Gebet, das jetzt in Liedform uns vorliegt und das schon viele Jahre gesungen wird. Was tun, wenn die Sorgen kommen? Ich will euch mal ein klein wenig Einblick geben in mein Leben, wie das bei mir mal war. Ich habe es ja schon erwähnt, ich war 20 Jahre Zimmerer und das ist jetzt fast, würde ich sagen, circa 30 Jahre her, ungefähr 1998 muss das gewesen sein. Als Zimmerer in der klassischen Ausbildung lernt man eigentlich beide Bereiche, einmal Dachstühle bauen und was so draußen im Groben zu tun ist und dann auch Innenausbau, insbesondere traditionell der Treppenbau. Und ich war nun in meinem Lehrbetrieb mit beiden Themen vertraut geworden und in dem Betrieb, in dem ich dann 1991, ich habe es gestern Abend erzählt, ich habe 1990, Ende 90 ganz bewusst mir kündigen lassen, damit ich 2 Monate Zeit hatte, um das Wohnzimmer meiner Eltern herzurichten, mir dann einen Flügel zu kaufen und den da reinzustellen. Und dann im März 91 habe ich in der neuen Stelle angefangen. Im August 1990, also ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vor diesem Arbeitsstellenwechsel, war ich zum Glauben gekommen, war ich Christ geworden. Es war also noch relativ frisch. Und nun war so mein Gedanke, meine Vorstellung von Christsein, bloß keine Fehler machen. Ja? Also man möchte überall Vorbild sein und vorbildlich sein und der Chef soll seine Freude an einem haben und ehrlich will man sein und keine Fehler machen. Ich kann das schon im Rückblick als Lebensweisheit der jungen Generation weitergeben. Wenn du so unterwegs bist und wenn dein Arbeitgeber dir vielleicht Druck macht noch oder du unter Druck bist und du denkst, ja, ich bin ja Christ und ich will vorbildlich sein und hier will ich doch ein gutes Bild hinterlassen und bloß keine Fehler machen, das ist die beste Voraussetzung, um Fehler zu machen. Ja, wenn du so richtig krampfhaft durchs Leben gehst, ich will keine Fehler machen, wirst du 100%ig Fehler machen und dann extrem verzweifelt darüber sein. Du wirst Fehler machen und du wirst auch enttäuschen. Übrigens, mein Chef, von dem ich dann gleich erzähle, auch, der hat mir damals, obwohl er nicht Christ nach meinem Verständnis war und ist, hat er mir auch eine Lebensweisheit mitgegeben. Der hat mich so beobachtet und hat gesagt, da ging es irgendwie an einer Stelle nicht voran, weil ich ja alles richtig machen wollte und ja, keinen Fehler machen. Dann bin ich so ein bisschen zögerlich und kann ich so oder wäre es so vielleicht noch besser oder vielleicht so noch oder habe ich auch alles bedacht. Ja, bist jetzt bald soweit, hat er gesagt, bringst das Holz jetzt bald mal runter. Ja, ich bin noch mal überlegen, soll ich den oder den Deal nehmen hier? Und er hat gesagt, Mensch, Kerle, also auf Schwäbisch, ich hoffe, ihr versteht das einigermaßen, gesagt, Mensch, Kerle, dir steht deine Rechtmacherei im Weg. Ja, jetzt machst halt mal, dann machst halt einen Fehler, ist nicht so schlimm, da lernst was dazu. Habt ihr das verstanden? Schwierig, gell? Mensch, Junge, dir steht deine Rechtmacherei im Weg, ja, jetzt mach einfach mal, dann machst du halt auch Fehler, das gehört zum Leben dazu, da kannst du daraus was lernen. Also so war ich ungefähr unterwegs und nun, es war jetzt also schon ein paar Jahre später, 1998, eins muss ich noch sagen, 91 habe ich dort angefangen, aber dann 93 September bis März 95 habe ich eine Auszeit gemacht, Kurzbibelschule unter anderem, und also das fällt dann raus. Dann bin ich wieder im Betrieb gewesen und war, wenn es gefehlt hat, und das war da gerade, war ich im Treppenbau tätig. Der Chef bringt einen Auftrag und erklärt uns das Projekt, also ein dreigeschossiges Haus, Neubau, soll Treppen bekommen, drei Treppen. Kellergeschoss bis zum Erdgeschoss, vom Erdgeschoss bis zum Obergeschoss, vom Obergeschoss bis zum Dachgeschoss. So, das war das Projekt, und er hat gesagt, da haben wir einen schönen Auftrag bekommen und macht das ordentlich. Da habe ich auch einen guten Preis gemacht, also lasst euch Zeit, macht das sauber. Ich will da nachher keine Beschwerden sehen, und ich habe euch extra ein schönes Holz gebracht. Jetzt macht mal. Und ja, mit meinem Kollegen zusammen, er war Schreiner, ich Zimmerer, ist eigentlich eine gute Kombination im Treppenbau, sind wir fröhlich ans Werk gegangen und es lief auch gut. Ich glaube, einmal haben wir auch gesagt, ja, läuft gar nicht schlecht so, gell? Und wir kamen flott voran. Jedenfalls war die Treppe dann irgendwann fertig lackiert. Lackiert lag sie da, und zwei andere Kollegen haben die dann eingebaut. So war das. Wir haben sie gefertigt und ja, dann gab es den Einbautrupp. 1993, 1994 habe ich schon erwähnt, habe ich eine Auszeit gehabt. Da war ich im Lebenszentrum in Adelshofen. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Jedenfalls gibt es da bis heute, meine ich, immer noch den Kindertag in der Faschingswoche. Rosenmontag und Dienstag, das sind an zwei Tagen jeweils ungefähr 1500 Kinder gekommen, und ich habe damals Musik gemacht, als ich im Lebenszentrum war, und jetzt ein paar Jahre später wurde ich angefragt, 1998, ob ich da nicht nochmal Musik machen könnte. Inzwischen war ich verheiratet mit meiner Frau, und wir waren also beide dort eingeladen und eingeplant zu Musik machen. An diesem, weil jetzt irgendwie von der Zeit her eng war, haben die Kollegen, Rosenmontag ist ja ein ganz normaler Arbeitstag, die haben also da die Treppe eingebaut und ich bin zum Kindertag gefahren. Und ich weiß nicht mehr, war es montags oder war es dann dienstags, rief mich der Chef an auf dem Handy, was ungewöhnlich war, wenn man Urlaub hatte. Ja. Und dann sage ich, ja, hallo. Und da sagt er, ja, Tobias, es wäre gut, wenn ihr mal an der Baustelle vorbeikommen würdet, wo die Kollegen gerade die Treppen einbauen. Da sage ich, ja, wieso denn? Gibt's ein Problem oder was ist denn? Ah ja, das gefällt mir nicht so sehr, was ihr da gemacht habt. Mir ist das Herz in die Hosentaschen gefallen. Ich, der doch alles recht machen wollte und nie einen Fehler. Und er hat dann nicht gleich gesagt, was los ist. Er hat gesagt, ja, ist gut, wenn ihr mal vorbeikommt und das euch selber anguckt. Hä? Also, wenn ich das euch heute so sage, ich kann das immer noch ein bisschen nachempfinden, was damals die Gefühlslage war. Furchtbar, ja. Bei mir fingen an, die Zahnrädchen zu laufen und in meinem Kopf. Und ich meine, beim Kindertag, beim zweiten Tag war ich dann auch noch mal ganz so, habe ich also höchste Mühe gehabt, mich da zu konzentrieren. Auf die Sache immer habe ich gedacht, woran könnte es liegen? Was war da? Was haben wir falsch gemacht? Kann ich mich an irgendwas erinnern? Ja, was tun, wenn die Sorgen kommen? Ich sage euch nachher, wie es weiterging. Ja? Ich habe kürzlich mal eine Person, die nicht Christ ist, gefragt, wie machst du das eigentlich, wenn die Sorgen kommen? Die hat mir spontan gesagt, den Teppich hochklappen und drunter kehren. Oder mir die Nacht um die Ohren schlagen. Ja, und was macht ihr? Wie macht ihr es, wenn die Sorgen kommen? Das kann ja so vielfältig sein. Ich habe jetzt einleitend etwas von der damaligen weltgeschichtlichen Situation erwähnt im jüdischen Land. oder auch heute, wie wir ganz allgemein in die Zukunft schauend Sorgen entwickeln können und uns die Frage stellen, wie geht es weiter? Es kann aber im ganz persönlichen Leben sein, so wie ich es jetzt erwähnt habe in diesem beruflichen Beispiel oder in der Familie, wie geht es weiter? Der Mann oder wer auch immer wird arbeitslos oder du kommst vom Arzt heim und hast eine besorgniserregende Diagnose mitgebracht vom Arzt. Was tun, wenn die Sorgen kommen? Damals war es so, Dienstagabends ist bei uns in Albershausen Bibelstunde und ich musste das irgendjemandem mitteilen, ja, diese Sache und teilen mit ihm. Aber ich habe mir dann überlegt, da wusste ich es dann wohl schon, was ungefähr das Problem war. Es hat einfach nicht sauber gepasst. Er war in den Stufenlöchern, muss ich vielleicht ganz kurz sagen, Holztreppenbau, da werden an den Seitenteilen, den sogenannten Wangen, werden die Stufenlöcher rausgefräst und das muss exakt passen. Also es sind nicht nur Zehntelmillimeter, das sind eigentlich Hundertstelmillimeter. Es muss eine Presspassung sein. Es muss wie rausgewachsen sein. Die Stufe muss richtig fest sitzen. Und jetzt haben die Kollegen da die Stufen reingesetzt und es ist einfach so reingefallen, ja. Und dann haben die da links und rechts, wenn die Stufe so breit war, so bei einer Eckstufe oder so, haben die links und rechts 3-4 Millimeter Luft gehabt. Das ist eine Katastrophe. Das geht gar nicht, sowas, ja. Und ich dachte, was ist denn da los? Und dann habe ich meiner Cousine, damals zwei Cousinen, habe ich das gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr und wie soll das jetzt weitergehen und was ist da überhaupt und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ich stehe voll auf dem Schlauch und was macht man da? Beten, oder? Und macht Gott dann die Stufen über Nacht wieder größer, damit die Lücken sich schließen oder so? Also mir fehlte der Glaube dazu, aber trotzdem habe ich mich erinnert an das, was der Apostel Paulus sagt im Philipper 4, Vers 6 und 7. Da schreibt er den Christen, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, wirklich in allen steht da, nicht in manchen speziellen, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen. Also da steckt schon eine Intensität auch dahinter und auch ein Zeitfaktor. Vor Gott kund werden, sagt Paulus. Und mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist ein langer Satz, und ich hatte ihn auswendig im Kopf auch gelernt. In der Bibelschule war das ein Vers, den man auswendig lernen musste. Und gut, so dass ich es lernen durfte. Aber jetzt wird es praktisch. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also das, was sagt das, komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ich habe also gebetet wie ein Weltmeister, aber ich habe immer gedacht, das Problem löst sich doch nicht, das Problem löst sich doch nicht. Also wie soll sich das lösen? Es war eine wichtige Schule und ein wichtiges Erlebnis, obwohl ich sowas niemandem gönne, sowas erleben zu müssen. Wenn man so perfektionistisch veranlagt ist, dann leidet man da extrem in so einer Situation. Und mein Ruf als Christ, ja, die Gesichter meiner Kollegen hätte das sehen sollen, als wir auf der Baustelle dann ankamen. Der Chef hat gesagt, da kommt ihr mal selbst und schaut euch das mal an. Und die Kollegen, die da beim Einbauen waren, die haben uns keines Blickes gewürdigt, gell? Und ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich denken sie noch, der Fromme da, der will doch immer alles recht machen. Guck mal, was für ein Murks gemacht hat. Ja, und wir dürfen den Käse ausbaden hier. Das lastete auf mir wie eine schwere Last. Ich will es euch dann noch verraten, wie es weiterging, aber ich möchte mal zunächst mal zu einem Thema Sorgen etwas festhalten. Ich habe den Satz vielleicht selbst kreiert oder irgendwo mal gelesen. Das ist eine Lebensweisheit, finde ich. Viele Menschen verpassen das Geschenk des Heute, während sie mit Lasten aus der Vergangenheit oder Sorgen über die Zukunft beschäftigt sind. Viele Menschen verpassen das Geschenk des Heute. Das ist ein Geschenk, das du heute atmest, dass dein Herz schlägt, dass du die Natur betrachten kannst, dass du hier sein kannst, ist ein Geschenk. Aber kann sein, du sitzt hier und kannst überhaupt nichts aufnehmen, weil du irgendeine ungelöste Frage in deiner Vergangenheit, ein belastendes Erlebnis oder im Blick auf die Zukunft eine ungelöste Frage im Kopf hast, die dich so stark in Beschlag nimmt, dass du das Geschenk des Heute total verpasst. Ist das nicht schade? Das ist echt vergeudete Zeit. Im Grunde genommen. So sachlich, jetzt rational mal gesagt. Und wenn wir uns zurückerinnern in unserer Lebensgeschichte, wie oft und wie viele Stunden haben wir uns schon mit Sorgen herumgeschlagen? Und wir müssen im Rückblick sagen, was hat das Sorgen eigentlich gebracht? Außer Magengeschwüre und schlaflose Stunden und kaputte Nerven. Ja, aber irgendwie müssen wir damit umgehen, mit diesen Sorgen. Was tun, wenn die Sorgen kommen? Aber das ist eine Tatsache, wir müssen sozusagen die Last aus der Vergangenheit loswerden und auch die Sorgen müssen wir loswerden in guter Weise. Und deshalb ist der Blick in die Bibel so hilfreich. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dann kann etwas geschehen, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, über alles das logische Denken und sagt, ja, wie soll das jetzt und ist das schwierig und so weiter, dass das in den Frieden Gottes eingehüllt wird und du einfach weißt, es ist in Gottes Hand, er wird es gut machen und ich gebe die Sache jetzt ab. Die Sorge rein in den Koffer und zu, den Deckel drauf, fertig, ja. Aber steht sie schon wieder da. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, wenn sie aber wieder zurückkommen, wiederwerfen, sagen, Herr, ich kann damit nicht umgehen. Da hast du, sagt der Schwab, ja, ich schmeiß dir's nach. Ich will loslassen. Auch wenn es scheinbar an dir klebt, aber ist eine wichtige Übung, die wir lernen müssen. Nun gut. Ich möchte noch den einen oder anderen Frage stellen. Ist Sorgen grundsätzlich eigentlich was Falsches? Wenn ich sage, ich sorge für mein Leben im Alter, ich denke meinen Weg zu Ende oder ich mache Brennholz, damit ich im nächsten Winter heizen kann. Diese Art von Sorge ist überhaupt nicht falsch, ja, sondern ganz natürlich und naheliegend. In den Sprüchen lesen wir sogar davon, geh hin zur Ameise, du Fauler, obwohl sie doch keinen Herrn hat, sammel sie doch zur Ernte, damit sie später was hat, wovon sie leben kann. Ne? Und dann geht es da weiter, Sprüche 6, Vers 6, könnt ihr gerne mal nachlesen. Da heißt es, ja, bleib liegen, du Fauler, und schlafe noch ein wenig und schlage die Hände noch ein wenig ineinander. So wird dich die Armut überfallen wie ein gewappneter Mann. Also interessante Humor, fast humorvolle Sprache, die der Salomo da verwendet in Sprüche 6, Vers 6. Nein, das ist nicht falsch, sich in der Weise zu sorgen, vorauszudenken und zu arbeiten, damit man was zum Leben hat. Das ungute Sorgen, wie würdet ihr das beschreiben? Wie würdet ihr das charakterisieren? Wie kann man eigentlich unterscheiden zwischen dem guten Vorsorgetreffen und besorgt sein und dem unguten Sorgen? Was ist das Ungute am unguten Sorgen? Habt ihr spontane Idee? Ja, was einfach nichts bringt, ja, außer Magengeschwüre und schlaflose Stunden. Und ich würde es auf die Formel bringen, wenn wir ungelöste Fragen, die zunächst mal unlösbar erscheinen, ohne Jesus bedenken und wälzen. Aber mit ihm dürfen wir schon bedenken und sie dann abgeben bei ihm. Ja, mit ihm nachdenken über die Sachen, sagen, Herr, ich check's nicht, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, aber jetzt gebe ich es dir und hilf mir, dass ich es wirklich loslassen kann und dir vertrauen. Nun gut, wie ging das also mit dieser Treppe weiter? Erstmal große Ratlosigkeit und ich habe gemerkt, man kann sehr viel von Glauben und Gottvertrauen reden und wenn es dann praktisch wird, dann zeigt sich in der Nacht in den gezählten schlaflosen Stunden, ja, dass das irgendwie doch viel auch Theorie ist mit meinem Glauben. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, warum lässt Gott sowas überhaupt zu? Ja, warum lässt er mich, der ich doch seinem Namen Ehre machen möchte, ja, als super vorbildlicher Christ, wo die anderen sagen, ja, der Tobias und der macht seine Arbeit so ordentlich und so weiter. Also auf den kannst du wirklich setzen, auf den ich Verlass, dass er mich so ins Messer laufen lässt. Ja, wie kann das sein? Warum lässt Gott sowas zu? Das sind ja auch so Fragen. Das kann sich Gott leisten. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Er kann sich's leisten. Das ist keine Gefahr im Verzug, dass irgendwie er damit deshalb nicht zu seinen Zielen kommen würde. Im Gegenteil, wenn du zu deinen Fehlern stehst im Alltag und sagst, tut mir leid, da habe ich echt Schrott gebaut. Wie kann ich das wieder gut machen oder so? Da gewinnst du eher Authentizität und den Eindruck, dass du authentisch bist oder dass auf dich Verlass ist oder dass Vertrauen gebildet wird, als wie wenn du als Christ immer so tust, als ob ja nichts passiert wäre und doch bestimmte andere schuld ist oder dieser oder jeder Umstand. Ja, nun gut. Aber wie ging das in diesem Fall? Der Chef hat meinen Kollegen, mit dem ich zusammen die Treppe gefertigt hatte, dann hingeschickt, um die Geländerarbeiten für uns zu machen, hat er gesagt, da will ich die anderen nicht mehr hinschicken, das könnt ihr jetzt selbst voll machen und euch von der Bauherrschaft anhören, was ihr da angerichtet habt. Ich hatte gebetet, ich wusste auch nicht, wie es gehen soll. Und dann war da noch eine Sache, da war in einer Stufe, die Kellertreppe runter, war ein Ast drin in der Eckstufe. Und er hatte gesagt, mach die Arbeit sauber, ich will da keine Äste sehen und so weiter. Und es war da ein Ast drin und auch noch in einer Stachete, in einem Geländerstab, war auch ein Ast drin. Ja. Und als wenn man da die Treppe runtergegangen ist, man hat es halt gleich gesehen. Und ich habe gebetet und gesagt, oh Herr, wenn ich da hinkomme, vielleicht gibt es eine Gelegenheit, um das bei der Bauherrschaft irgendwie anzusprechen und vielleicht sind sie mir ja gnädig oder es ist nicht so schlimm für sie oder wie auch immer, aber ich möchte es gern ansprechen, damit, ja. Und dann kam die Situation und ich habe es auch ein bisschen rumgestaxt und gesagt, also das ist mir jetzt auch passiert hier, dass ich da diesen Ast nicht rausgesägt habe, das tut mir leid. Kannst du es aber auch nicht mehr ändern, gell? Und die Baufrau sagt dann, ach, das Ästle hat dich ja sowas Schönes, ja, hat dich ja sowas Schönes. Und warum gibt's da nicht mehr in dieser Treppe? Das ist ja fast langweilig, ja, wie das aussieht. So viel Holz und so wenig von diesen Ästen. Also, da hätten wir ruhig noch ein paar drin haben können. Also, ich kann euch sagen, das ist ein Stein vom Herzen gerutscht. Das ist unglaublich. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass das Holz, das uns der Chef gegeben hat, einfach nicht trocken war. Ja. Und es ist mir später erst aufgefallen, so richtig, habe ich über alles nachgedacht, wir stellen die Stufen immer so in Reihe und Glied nebeneinander hin, damit die von allen Seiten Luft bekommen, gleichmäßig trocknen, nicht, dass sie irgendwie rund werden oder so. Und da ist mir aufgefallen, immer wieder waren wieder Risse drin und die kittet man dazu mit Holz. Holzkitt ist ganz normale Vorgehensweise, aber da waren immer wieder. Da habe ich gesagt, sag mal, habe ich aber viel übersehen. Ja. Und dann bei den schrägen Schnitten, das war das eigentliche sehr auffällige Indiz, da war der schräge Schnitt keine Linie mehr, sondern das war so plötzlich so abgesetzt. Ja. Also da war ein Riss drin und war richtig, richtig ein Absatz drin, was sehr deutlich machte, dass da viel geschwunden war. Der Chef hatte uns einfach kein trockenes Holz gegeben und hatte da auch seinen Fehler gemacht. Das kann passieren. Die Kollegen haben so gelöst, was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert. Also Buche lackiert mit Wasserlack. Lässt sich sehr gut mit Bahama-Beige-Silikon retuschieren. Und sie haben die Dinge verkeilt, damit da nichts wackelt und nichts knarrt. Und der Rest wurde auf diese Weise gelöst. Ich habe nie mitbekommen, dass es Probleme deshalb gegeben hätte. Und dieses Astproblem hatte sich so gelöst. Für mich war es eine lehrreiche Erfahrung. Erstens, dass ich dem Herrn nicht wirklich vertraut habe, dass er diese Sache lösen würde und zu einem guten Ergebnis führen würde. 4 Jahre später war unsere Tochter im Begriff, das Licht der Welt zu erblicken. Allerdings 12 Wochen zu früh. Es waren 14 Wochen vor ihrer Geburt, vor der eigentlichen Zeit, 40 Wochen hat eine Schwangerschaft. In der 26. Schwangerschaftswoche hat meine Frau Fruchtwasser verloren. Erstmal haben wir 6 Jahre auf Kinder gewartet. Dann kam sie endlich oder schien zu kommen. Und dann 26. Woche Fruchtwasser, Fruchtblase, hatte einen Riss. Und dann, ich war noch dabei zu studieren, ich werde Vater. Was bedeutet das? Da war ich noch mittendrin in diesem Gedankengang und dann wurde es plötzlich akut. Ich wollte vom Krankenhaus anrufen, habe meiner Mutter angerufen und wollte sagen, war Ostermorgen 2002 und wollte meiner Mutter sagen, sag bitte dem Onkel, mit dem ich zusammen Ältester war, dass die 5. Sonntagskonferenz, dass ich da heute nicht dabei sein kann. Wir sind im Krankenhaus. Ich habe es kaum rausgebracht, weil ich mit Tränen erstickter Stimme und mit der großen Frage im Herzen, was passiert jetzt hier und wie geht es weiter, sehr unter Druck war. Die ersten Informationen von den Ärzten war auch, wenn jetzt Fruchtwasserkeime hineinkommen, ist das eine ganz große Gefahr für das Kind, es kann schwerst geschädigt werden. Also sofort Antibiotikum. Und Cortison hat meine Frau in Mengen bekommen, künstliche Lungenreifung, Cortison, weil die Lunge in diesem Entwicklungsstadium noch gar nicht arbeitsfähig ist. Also es war höchst spannend. Und da habe ich gedacht, bekommen wir jetzt ein Kind? Wird es gesund sein? Wie wird meine Frau das alles überstehen? Wie kommen wir damit zurecht? Das Erste, was ich dann zu Hause gemacht habe, meine Frau war noch im Krankenhaus, musste da 10 Tage still liegen, um möglichst das Fruchtwasser nicht so schnell zu verlieren. Und dann 2 Wochen später, oder 10 Tage später, kam dann der geplante Kaiserschnitt und unsere Tochter wurde zur Welt gebracht. Und in dieser Zeit, also gerade am Anfang, habe ich alle meine christlichen Freunde informiert per Mail und habe gesagt, bitte betet für uns. So und so sieht's aus. Und Fritz und Dorle Geiser, kennt ihr ja, waren damals auf Papua-Neuguinea-Reise. Und der Fritz war unterwegs und Dorle war zu Hause und hat angerufen und gefragt, wie es geht. Und hat gesagt, in Papua-Neuguinea beten sie auch für euch. Ja. Und da haben wir etwas erlebt von diesem Frieden Gottes, der über die menschliche Vernunft geht. Das kann ich nur bezeugen, sowas kann man nicht machen, aber wir durften es erleben, dass wir in der tiefen Gewissheit waren, was gerade passiert, ist alles in Gottes guter Hand. Wir brauchen keine Sorgen haben. Und ich hatte auch den Gedanken, wenn unser Kind krank ist später oder nicht überlebt, wir sind in deiner Hand, Herr. Du machst es gut. Und du bist gut. Das kann man nicht so einfach aus der leeren Luft so rausgreifen und so sagen, das war das Wirken Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aber andere haben für uns gebetet. Und insofern, was tun, wenn die Sorgen kommen? Beten. Ja, beten. Und wenn du selber, wenn es dir die Sprache verschlägt und du gar nicht mehr weißt, was du beten sollst, weil irgendwie das Erleben so dramatisch und groß ist, ist es gut, wenn du Geschwister hast, die für dich beten. Und dann kann dieser Friede Gottes, der dir vermittelt, Gott ist gut, er ist da. Du gehörst nicht der Situation, sondern du gehörst ihm. Das darfst du erleben. Ich möchte noch eine Frage in den Raum stellen. Ja, warum lässt Gott solche Dinge eigentlich zu? Er hätte doch unser Christsein so definieren und erfinden können, dass er sagt, diejenigen, die zum Glauben kommen an Jesus Christus und damit Gottes Kinder werden, die gehören dem, der alle Macht hat, der Herr aller Herren und König aller Könige ist. Stimmt doch, oder? Das ist so. Wir sind Gottes Kinder. Aber warum müssen wir dann solche Dinge durchleben? Er hätte doch ohne weiteres so einen Ring um uns herum machen können, so einen unsichtbaren Ring, der uns schützt vor allem, was uns irgendwie Sorgen machen könnten oder unser Leben und Krankheit und Tod und Schmerz und Leid und Abwertung und Mobbing und was es nur so gibt, was uns Sorgen und Not machen könnte, das hätte er doch von uns fernhalten können. Aber Gottes Plan war irgendwie ein anderer. Ich habe es gestern Abend in der Bibelstunde gesagt, an einer Stelle sagt Paulus, wir haben diesen Schatz, nämlich Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in zerbrechlichen Gefäßen. Unser Körper, unsere Menschlichkeit, unsere Leiblichkeit, die leidet noch. Wir leiden noch in dieser Welt. Und Sorgen und Nöte gehören zu diesem Leben dazu. Ich kann nicht auf Gottes Schreibtisch schauen, warum er das genau so gemacht hat, aber er hat es so gemacht und er meint es gut. Und er macht es gut. Im Römerbrief, Kapitel 5, da schreibt Apostel Paulus etwas Interessantes. Ich möchte das noch kurz anschneiden, weil es mir doch wichtig erscheint. Da schreibt Paulus in Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5, etwas ganz Interessantes. Zunächst einmal, das ist eine sogenannte Rechtfertigungslehre, die er entfaltet im Römerbrief, hält er fest im Kapitel 5 Anfang, durch den Glauben an Jesus wird ein Mensch richtig vor Gott, gerecht. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also erstmal ein dickes Paket, das man mit Weihnachten jetzt auch in Verbindung bringen kann, was uns mit Jesus geschenkt ist, im Glauben an ihn. Richtig sein vor Gott, Gottes Kind zu sein und die Gewissheit, wenn wir diese Erde einmal verlassen, der Himmel wartet auf uns. Wir dürfen uns jetzt schon freuen auf diese wunderbare Zukunft, die da vor uns steht. Selbst wenn die Welt untergeht, nichts kann uns aus der Hand Gottes reißen. Wunderbare Sache. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Hoffnung ist biblisch betrachtet Vorfreude auf das gewiss zu Erwartende. Hat nichts mit Schwäbischer oder ich weiß nicht, ob das Thüringisch, Sächsisch auch so wäre. Ich hoffe, ja, es wird gut Wetter. Heißt so viel wie, es wäre schön, aber ich weiß nicht, ob es so wird. Aber biblische Hoffnung ist Vorfreude auf das Gewiss zu erwarten. Und deshalb an der Stelle heißt es ja, Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Ein riesiges Geschenk. Jetzt nimmt er diesen Begriff des Rühmens aber und sagt etwas zunächst Unverständliches, total Unverständliches. Das sagt er, wir nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. In anderen Worten, der Schwierigkeiten. In der Luther 12 heißt es der Trübsale. Hä? Paulus? Hast du noch alle? Also gerade das wollen wir doch nicht. Ich habe festgestellt, bin ja von meiner ursprünglichen Prägung Handwerker und jeder andere Mensch ist eigentlich genauso gestrickt. Wir sind ständig dabei, unser Leben zu optimieren. Ja? Wir versuchen, Probleme, die vorhanden sind, zu verändern oder zu lösen und damit es kein Problem mehr gibt. Ja? Daher auch die vielen technischen Neuerungen. Und den Spruch, den schreibe ich jetzt tatsächlich mir selbst zu, dass ich den beim Philosophieren über diese Realität des ständigen Optimierens kreiert habe. Der Spruch lautet so, er verausgabte sich bei seinen Bemühungen, das Leben zu erleichtern, so sehr, dass er daran starb. Na, er verausgabte sich in seinen Bemühungen, das Leben zu erleichtern, so sehr, dass er darin starb. Ja, in diesem Widerspruch leben wir da manchmal auch. Aber das soll noch eine Nebenbemerkung sein, die mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Aber wir sind ständig dabei, wenn ein Problem da ist, hast du ein Problem, musst du lösen. Ja? Und insofern, die Probleme gehören zum Leben dazu und der Paulus schreibt, wir rühmen uns dessen sogar. Was? Nein, wir wollen sie doch ständig weghaben, die Probleme. Und Paulus erklärt uns jetzt etwas, warum Gott das zulässt, warum er das seinen Kindern zumutet. Ich möchte es vorneweg sagen, nicht weil er dich irgendwie plagen will und dir schaden will, sondern er will dir 100%, wirklich nicht nur 99 und das eine Prozent ist dann das Negative, sondern 100% Gutes. Er liebt dich mehr, als du es jemals kapieren wirst. Und dennoch lässt er Dinge zu, so wie mit mir in meiner Treppe damals. Und du hängst da drin wie ein Fisch am Haken, du zappelst und du kommst da nicht raus. Das ist wie eine Engführung, Bedrängnisse, schreibt Paulus. Wie wenn du in einen Keil reingehst, wird immer enger und die Bewegungsfreiheit nimmt immer ab und du weißt nicht mehr weiter. So ist das Bild, was er hat. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, sagt Paulus, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, im Schwäbischen bedeutet das, ich hab Geduld, ich kann warten. Kommt er heute nicht, kommt er morgen, macht mir nichts aus, kein Problem. Aber biblisch wieder anders gefühlt. Geduld heißt biblisch dulden. Etwas, eine Belastungssituation ertragen können. Die Fähigkeit, Belastungen aushalten zu können. Jetzt, deshalb lässt Gott Schwierigkeiten zu, damit wir diese Fähigkeit entwickeln. Und jetzt ist ganz wichtig, dabei geht es nicht um das Training unserer eigenen Kraft, sondern es geht darum, dass wir lernen, Gottes Kraft, uns nach Gottes Kraft auszustrecken und sie dann tatsächlich auch zu erleben. Hier nochmal der Text von diesem Lied. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid übrigens wie die Reben. Und eine Rebe kann getrennt vom Weinstock nichts. Christsein bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein. Christsein bedeutet nicht, für Jesus leisten und sich anstrengen und versuchen, es genauso zu machen wie er. Und wenn du nur genügend krampfst und dich anstrengst, dann wirst du schon irgendwann mal so wie Jesus. Vergiss es, klopf es in die Tonne, sollen Gedanken. Sondern es bedeutet, Jesus zu vertrauen, dass er es schafft. Nicht Jesus beweisen, dass du es hinbekommst, sondern ihm erlauben, sich in deinem Leben zu erweisen. Geduld, die Fähigkeit, Belastungssituationen zu ertragen, kommt nicht aus eigener Kraft. Da geht es überhaupt nicht. Im ganzen Christsein geht es nicht um menschliche Kraft, sondern es geht um Gottes Kraft. Und du kannst nur Gottes Kraft erfahren, indem du Situationen durchlebst, wo die menschliche Kraft ganz offensichtlich nicht ausreicht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, berichtet Paulus in dem einleitenden Text, wie er die Geschwister in Korinth anspricht, erwähnt er, dass er in Asien in einer Situation war mit seinen Mitarbeitern, die ihn über die Kräfte herausgefordert haben. Ich muss es euch lesen, wie es im Wortlaut steht. Es ist einfach sehr berührend. Ich will euch nicht verschweigen, liebe Brüder, schreibt er da, über die Bedrängnisse. 2. Korinther 1, Vers 8. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Es war Verfolgungsdruck, ja. Jetzt sagt er, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und so weiter. Paulus schreibt, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Situationen, in denen wir nicht weiter wissen, die treiben uns ins Gebet. Not lehrt beten. Und beten ist Ausdruck von Abhängigkeit. Ich kann allein nicht, Herr, ich brauche dich. Und es soll dahin führen, dass wir die Kraft unseres Herrn erleben. Dass er wirklich durchträgt. Vorhin habe ich in Markus gesagt, kürzlich hat mich jemand gefragt, bist du eigentlich noch aufgeregt vor Predigten? Dann habe ich gesagt, ich habe versucht, es mir weitestgehend abzugewöhnen, weil ich festgestellt habe, dass es gar nichts bringt. Ja, und ich mag auch mein Nervenkostüm wird dünner. Der Arzt hat mir gesagt, die Stressresilienz lässt nach mit zunehmendem Alter, was ganz Normales. Und ich kann mir keinen Stress mehr erlauben. Also ich muss mehr lachen und weniger Sorgen machen. Das ist die Devise. Ist gut, wenn man es schon jünger deshalb lernen durfte. Es bringt nichts, dir Sorgen zu machen. Gib's ab, lass los. Fritz Berger, meine ich, war es, der ein Bild gebraucht hat. Fritz Berger, der Gründer vom Evangelischen Brüderverein, jetzt Gemeinde für Christus in der Schweiz. Ich bin nicht sicher, ob er es war, aber ich meine, er beschreibt es und sagt so in ganz handwerklich praktischer, bildhafter Sprache, sagt er so, im Christsein ist es so wie einer, der auf dem Dach sitzt und runterrutscht. Ja, habe ich mir als Zimmerer immer wieder vorgestellt, wie das ist. Oh, was wäre die letzte Rettung, wenn du jetzt ins Rutschen kommen würdest da oben? Ja, ja, die Dachrinne. Okay, die Dachrinne. Ich habe sie erwischt, da hänge ich. Sag, Hilfe, eine Leiter. Und dann sagt er, und dann kommt Gott und klopft uns auf die Finger. Was? Warum? Damit wir endlich loslassen, was wir nicht festhalten können, schlussendlich, um festzustellen, dass wir in seinen Händen landen, dass seine Arme uns auffangen, dass er nie zu spät kommt. Und nun ist es so, Paulus sagt, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, da steckt also ein Wiederholungsfaktor drin. Und es steckt auch etwas in diesem Begriff der Bewährung drin, dass Läuterung, ja, Bewährung, Läuterung, dass das, was nicht Glaube ist, was nicht Gottes Kraft ist, dass das zum Vorschein kommt in diesem Prozess, in den Gott uns hinein nimmt. Und es ist das Bild vom Gold ausschmelzen, so gebrauchtes Petrus dann im ersten Petrusbrief, meine ich, oder im zweiten Petrusbrief, bin jetzt nicht ganz sicher, wo er sagt, damit euer Glaube viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Silber und Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Also Gestein, in dem das Gold mit seinen Goldadern drin ist, in den Topf rein, viel Hitze, alles fängt an zu schmelzen. Das Gold ist schwerer und das Gestein, der wird zu Schaum und schwimmt nach oben. Und der Fachmann nimmt den Schaum runter. All das, was nicht Gold ist, schöpft es ab. Das ist das Bild bei dem Thema Bewährung. Singst du sonntags Halleluja und Amen und Dankeschön und bist voll happy und gehst raus in den Alltag und dann kommen die Probleme. Plötzlich fängst du an zu jammern und zu klagen und warum das schon wieder und siehst dich wie Israel damals auf der Wüstenwanderung, schon wieder ein Problem. Ist das etwa Christsein oder was? Oder Herr, wo bist du eigentlich? Warum lässt du das alles zu? Anstatt zu verstehen, Gott lässt es zu, damit du seine Kraft erleben sollst, damit du lernen sollst, dich nach ihm auszustrecken, um seine Kraft zu erleben. Und wenn du es dann erlebst und wenn du diese Entdeckung machst, wow, für Gott gibt es keine Grenze. Jetzt gibt es schon wieder ein Problem. Ich danke dir, Herr. Du weißt Bescheid. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich möchte es dir abgeben. Paulus sagt ja, mit Bitten und Flehen. Das ist nicht so locker, ach ja, der Herr wird sich schon drum kümmern, sondern er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, da ist für mich ein Zeitfaktor drin und auch die Intensität wird beschrieben. Ist kein so ein Stoßgebet, immer so am Rande vermerkt, oh Herr, ich bin heute ein bisschen spät aufgestanden, halt bitte deine Hand über mich, darf man auch machen, ja, wenn man verschlafen hat morgens und keine Zeit hatte für ein längeres Gespräch mit dem Herrn. Aber in der Not lernt man das und ohne Not geht's irgendwie scheinbar nicht. Also das ist wohl so, so sind wir Menschen und ich kann es von meinem Leben sagen. Aber wenn du dann erleben durftest und erlebst, Gottes Kraft ist da, er hält dich, er sorgt für dich und er kommt nicht zu spät, dann ermutigt es dich für die nächste Situation und deshalb lässt Gott solche Dinge zu, dass wir in Sorgen geraten. Wir sollen am Ende feststellen, Er erhört wirklich Gebet. Er ist da und verändert dann auch unseren Blick. Nämlich die Reihe, die Paulus hier erwähnt, endet bei der Hoffnung und sagt, Bewährung wirkt Hoffnung. Wenn du das immer wieder erlebt hast, dass du in Schwierigkeiten gerätst und der Herr dir hilft, dir eine andere Sicht schenkt, seinen Frieden schenkt, Veränderung schenkt, dann weißt du es in der erneuten Situation, ich weiß schon, ich gehöre dir, Herr. Und jetzt geht es nicht um die Frage, wie schaffe ich das, sondern ich bin gespannt, wie du das mit mir schaffst. Ich komme zum Schluss, Fazit, Not lehrt beten. Im Beten erlebt der Beter einen Perspektivveränderungsprozess und er endet in diesem Frieden, der über die Vernunft geht. Das Erleben von Nöten wirkt tiefere Gotteserkenntnis. Ich bin überzeugt, jeder unter euch, der solche Schwierigkeiten schon oder Schwierigkeiten erlebt hat in seinem Glaubensleben, kann im Rückblick sagen, das wünsche ich mir zwar nicht mehr, aber hätte ich das damals nicht so erlebt, wäre meine Beziehung zu Jesus nicht tiefer geworden. Und insofern, die Beziehung zu Gott wird vertieft. Die Geschichte von Hiob könnte da auch noch herangezogen werden. Die Gebetsunterstützung habe ich erwähnt. Auch sie ist sehr wichtig in den Nöten, die uns treffen und Sorgen, die uns beschäftigen und quälen wollen. Deshalb ist es gut, dass wir Geschwister an unserer Seite haben. Es gibt kein Privatchristsein. Christsein heißt, du bist eingebettet in eine Gemeinde, umgeben von Geschwistern, die mit ihren Gaben und Grenzen dich wertvoll ergänzen und auch deine Unterstützung brauchen, damit sie schlussendlich das Handeln und Wirken unseres Herrn auch erleben dürfen, den Frieden Gottes, den nur er schenken kann. Was tun, wenn die Sorgen kommen? Ich wollte euch eigentlich noch ein Lied zitieren, das wir nicht singen, aber das ist ein wertvoller Text, habe ich da hinten drauf. Es war früher mal in unserem Liederbuch, ich finde es schade, dass das gar nicht mehr drin ist, von Dora Rapphardt. Damit möchte ich schließen. Hast du eine Sorgenlast, die dir raubet Fried und Rast? Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Bist du traurig und allein, drückt dich bittere Seelenpein, dein Erbarmer dich versteht, suche Tröstung im Gebet. Droht des Feindes Macht und List, flieh zu dem, der Sieger ist, und von seiner Majestät ziehe Kraft an im Gebet. Willst du Jesu Diener sein, sorg im stillen Kämmerlein, dass sein Geist dich rein umweht, hole Weisung im Gebet. Was dein Herz auch bewegt, ob sich Schmerz, ob Wonne regt, flieh zu Jesus, früh und spät, mach aus allem ein Gebet. Ich wünsche euch in diesem Sinne Gottes Segen auch für diese Advents- und Weihnachtszeit, dass in dieser Art und Weise Gottes Licht hineinkommt in die dunklen Situationen unseres Lebens. Wollen wir noch beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen, dass du als das Licht in diese Welt gekommen bist, um es hell zu machen im Dunkel unseres Lebens. Du hast uns die Schuld vergeben und du willst jedem Menschen das größte Problem lösen, nämlich ihm den ganzen Ballast und das, was uns trennt von der Gemeinschaft mit dir und dem Vater, uns das wegzunehmen, damit die Wand von Schuld weg ist und dein helles Licht in unser Leben hineinkommen kann. Ich danke dir, dass ich das persönlich erleben durfte und für all diejenigen, die das miterleben durften. Jetzt weißt du auch um die Nöte, die in unserem Leben dennoch auch da sein können und Schwierigkeiten, die du zulässt. Ich danke dir für die tiefe Gewissheit, dass du hundertprozentig für uns bist und nichts gegen uns hast oder uns plagen willst, sondern willst uns die große Erfahrung schenken, was du zu tun vermagst. Und dass es nicht darum geht, aus allem äußerlich heil rauszukommen, sondern in dir Heil und Geborgenheit zu erleben, einen Frieden auch, der über die menschliche Vernunft hinausgeht. Vielen Dank für Advent und Weihnachten, das uns daran erinnert, dass du dich ganz klein gemacht hast, um uns diese Erfahrung zu ermöglichen, dir zu begegnen, dich erleben zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass du dich nicht geschont hast, dich ins größte Leid hineingegeben hast, dass du auferstanden bist und lebst und wir mit dir heute im ewigen Leben sein dürfen, egal was kommt. Wir beten dich an und bitten dich, wirke, dass dein Wort in unseren Herzen auch bewegt wird, so wie Maria es tat. Vielen Dank. Amen.